Hallo, ich bin der Markus Plötz von Nullisse Spiele und wir reden hier heute übers Pottwichteln. Wenn euch einzelne Teile dabei vielleicht nicht so zusagen sollten, dann nutzt doch einfach die Kapitelmarken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal den Markus Plötz. Hallo.
Hallo Philipp.
Markus, es gibt zwar eine ganz große Folge mit dir, aber magst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist?
Ich bin der Markus Plötz und ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Ulysses Spiele GmbH.
Sehr schön. Und wir machen heute eine weitere Pottwichtel-Streber-Folge. Ihr kennt all das Pottwichteln, das ist diese Community-Aktion, die ich immer Ende des Jahres organisiere, wo die Podcasts sich gegenseitig Fragen zuwerfen. Und wir machen ja mal die Streber-Folgen, wo wir dann am Ende alle Fragen mal besprechen. Und einen Teil davon machen wir heute. Aber wir bleiben natürlich bei der etablierten Struktur und deswegen kommt erst die Medienschau. Und ich habe kurz was vorbereitet, du hast kurz was vorbereitet und möchtest du vielleicht anfangen?
Mit der Medienschau? Ja. Okay, also eine Sache, die ich bei mir wieder festgestellt habe, ist, ich habe das letzte Mal einen wirklich komplett eigenständigen Roman vor vielen, vielen, vielen Jahren gelesen. Was einfach daran liegt, dass ich so viele andere Sachen lese aus dem Rollenspielbereich und sowas, dass ich zu Romanlesen eigentlich kaum sinnvoll komme. Und dann kam dann irgendwann die Sache mit Kindern. Meine Große ist inzwischen 16, aber ich habe festgestellt, dass ich keine nicht irgendwie rollenspielbezogenen Sachen mehr gelesen habe oder keine Romane zumindest mehr gelesen habe, seitdem Merle auf die Welt gekommen ist, meine Große. Aber die Romanreihe, die ich davor gelesen habe, die habe ich jetzt vor kurzem mal wieder aus dem Schrank gekrabbelt und muss sagen, die ist immer noch einfach richtig, richtig gut. Ich habe da mal so ein bisschen quer gelesen und mich daran erinnert. So, das war großartig, auch im Zusammenhang mit einer Serie, die daraus entstanden ist. Ich bin nämlich ganz großer Fan von Altered Carbon von Richard Morgan. Also der Romanserie, die ja dann auch bei Netflix erschienen ist als Serie. Und ich finde, auch wenn ich die Serie gerne geschaut habe, also gerade die erste Staffel ist richtig cool, muss ich sagen, sind die Romane einfach nochmal so unglaublich viel besser. Das ist so stark, das ist so gut, das ist so dicht. Das sind einfach richtig, richtig geile Romane. Und es passiert bei mir selten, dass ich Romane empfehle, einfach weil ich da immer viel zu sehr das Gefühl habe, ja, das ist totale Geschmackssache. Aber bei der Serie konnte ich mich nie zurückhalten. Also immer, wenn Leute mich gefragt haben, so von denen, ja, was ist denn eigentlich so dein Lieblingsroman oder sowas, dann war das immer so, ja, hier, Altered Carbon, also Unsterblichkeitsprogramm auf Deutsch. Großartige Romane und kann ich auch nur wieder jedem ans Herz legen. Großartige Welt, toll.
Fantastisch, dass du was Positives hast. Ich habe gleich was, was nicht ganz so positiv ist. Und zwar, nun rezensiere ich ja in meinem Blog, aber vor allem auch im Podcast, immer mal wieder Rollenspielkram von deinem Verlag. Manchmal bin ich sehr kritisch, manchmal bin ich aber auch voll des Lobes. So etwa letztens, als ich das DSA-Heldenwerk 49, die Acte Lumpkes, besprach und es als das beste DSA-Abenteuer bezeichnete, das ich je gelesen habe. Und wenn ich hier schon mal den Ulysses-Chef vor mir sitzen habe, was ist denn eigentlich dein liebstes oder das beste DSA-Abenteuer?
Okay, gut, jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also der ganz kleine junge Markus, also der aus den Frühtagen vom Schwarzen Auge, der würde auf jeden Fall sagen, der Wald ohne Wiederkehr. Weil das war für mich so das Ultimate. Ich weiß nicht, wie oft ich das Abenteuer gespielt habe. 30 Mal, 40 Mal, unendlich oft. Also das war für mich so das ultimative Fantasy-Abenteuer. Das hatte sowas von Nibelungen, die hatte ich zu der Zeit da als Kassette dann immer gehört und so weiter. Da war ich ja noch richtig klein. Also 10, nicht klein, aber jung. Also von daher, das ist mit Sicherheit das Abenteuer. Ich muss sagen, von neueren Sachen wird's bei mir ein bisschen schwierig, weil ich das Schwarze Auge nicht mehr so in der Weise spiele, wie ich das früher getan habe. Damit meine ich nicht, dass ich das Schwarze Auge nicht mehr spiele, sondern wenn ich es spiele, ist es meistens, hat es was mit Versatzstücken zu tun. Also sprich, da wird mal ein Teil von einem Abenteuer gespielt und das hat dann mehr Playtesting-Charakter als was anderes. Und ich spiele die Sachen aus einem anderen Gesichtspunkt heraus. Sprich, ich spiele sie nicht, weil ich jetzt sage, so von wegen, ich spiele das wie so normal Rollenspiel zur Unterhaltung, sondern das hat dann viel damit zu tun, dass ich, dass das was Technisches hat. Playtesten hat auch immer was dann drüber nachdenken, wie funktionieren Sachen nicht und solche Sachen. Insofern fällt mir das in dem Zusammenhang dann schwer, was Neueres zu sagen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, was mich persönlich beim Lesen sehr begeistert hat, und das passiert selten, dass ich Sachen dann wirklich komplett lese. Die meisten Sachen lese ich rein bei uns, aber ich lese sie selten wirklich komplett, weil das einfach schlicht und ergreifend gar nicht die Zeit dafür da ist. Und das war das Stichwort, es ist kein Heldenwerk-Abenteuer, es ist fast sowas wie ein Heldenwerk-Abenteuer, also es ist Heldenwerk-artig, wie wir das mal nennen, die Frevlerwacht. Das fand ich einfach wirklich cool. Da hatte ich richtig, richtig viel Spaß dran, weil es einfach so, es hatte sowas ganz, es hatte wieder sowas Urtümliches mit dem Geoden und diesem, auch diesem, das ist kein Dungeon, aber diese Höhle und so weiter und so fort. Und da hatte ich einfach richtig, richtig viel Spaß beim Lesen. Das war, weil es einfach auch mega gut geschrieben ist.
Das klingt ja fast, als hätten wir uns abgesprochen, weil tatsächlich die Akti Lundkis und Frevlerwacht habe ich in einer Podcast-Folge zusammen besprochen und habe beide wirklich über den grünen Klee gelobt. Und die Zuhörenden merken es vermutlich schon, ich bin jetzt die ganze Zeit so positiv, damit die Fallhöhe zu meiner Medienschau noch ein Stückchen größer sein wird. Denn ich will über das Escape-Spiel Der perfekte Plan aus dem Moses-Verlag sprechen, welcher quasi die Kartenspielversion von die Akti Lundkis ist, nur halt nicht in Aventurien, sondern in Berlin der Jetztzeit. Und bei beiden Titeln, also Der perfekte Plan und die Akte Lumkis, geht es um den Einbruch in ein schwer bewachtes Gebäude. Und dann soll man sich halt einen Plan machen, weswegen man die Örtlichkeiten auskundschaftet, irgendwelche Leute nach Informationen ausfragt und sich entsprechende Einbruchshilfsmittel besorgt. Soweit so klassisch. Spielmechanisch ist Der perfekte Plan dabei mit einem Spielbuch vergleichbar. Also die 47 Spielkarten sind alle durchnummeriert und dann kann man sich halt häufig entscheiden, was man machen will, um dann auf der entsprechenden Karte weiterzulesen. Also beispielsweise, wenn man mit dem Architekten des Gebäudes sprechen will, kann man ihn entweder betrunken machen, damit er vielleicht irgendwas erzählt, oder man besticht ihn einfach mit Geld. Und genau das ist das Problem. Diese ganzen Aktionen kosten Geld und das ist sehr, sehr knapp. Deswegen muss man ein bisschen haushalten. Und dann spielt man so ungefähr 90 Minuten fröhlich vor sich hin, sammelt Hinweise, entwirft Pläne, kommt sogar einer Verschwörung auf die Spur, bevor man am Ende die vier entscheidenden Fragen richtig beantworten muss. Wie will man einbrechen? Wie will man fliehen? An welchem Tag will man das durchziehen? Und wo befindet sich das zu stehlende Gemälde überhaupt? Und diese 90 Minuten machen wirklich Spaß. Die Zeit ist flott vergangen, gerade wenn man sich ein wenig dumm anstellt, so wie wir, und die Polizei einem auf die Schliche kommt. Also das war wirklich eine schöne Zeit. Aber dann kommt das Ende, also die Beantwortung der vier Fragen. Und ab da ist bei uns die Stimmung gekippt. Und zwar nicht nur in meiner Testgruppe, sondern auch bei gleich zwei anderen Spielgruppen, denen ich das Spiel hinterher ausgeliehen habe. Und jetzt gebe ich mal eine fette Spoilerwarnung raus. Also wer Der perfekte Plan noch spielen will, sollte rasch die Kapitelmarken nutzen. Dumm, dumm, dumm. Okay, also die Stimmung ist gekippt und das liegt ausgerechnet am Titel des Spiels. Denn wenn einem schon der perfekte Plan versprochen wird, dann will man ja auch am Ende den perfekten Plan präsentiert bekommen. Und das passiert hier eben nicht. Stattdessen ist der Plan maximal dumm und löchrig. Mit etwas Logik muss man mindestens die Hälfte der Fragen anders beantworten, als die Autoren es verlangen. Beispielsweise, und hier spoilere ich die Lösung, soll man am Ende mit einem Hubschrauber fliehen. Und ich weiß nicht, ob die Autoren schon mal irgendwann in ihrem Leben an der frischen Luft draußen waren und irgendwo einen Hubschrauber gesehen haben, aber so ein Ding ist mega laut. Und selbst der verschlafenste Wachmann, der tief im Keller unten sitzt, hört, wenn der Hubschrauber auf dem Dach landet, und dann ruft er die Polizei und der Plan ist aufgeflogen. Und das passt halt nicht damit zusammen, wenn das Spiel dir suggeriert, dass der Einbruch heimlich erfolgen soll, es dir aber dann die lautestmögliche Lösung als perfekt präsentiert. Also, wie gesagt, bis zur Lösung hat es echt Spaß gemacht, aber der Titel ist absolut falsch. Würde das Spiel zum Beispiel heißen, der kinoreife dramatische Plan und nicht der perfekte Plan, dann würde ich es sofort weiterempfehlen. Aber so ist es halt ein komplett falsches Werbeversprechen und das macht mich ein bisschen traurig. Ja, nicht traurig hat mich die rege Teilnahme am Pottwichteln gemacht, denn es waren am Ende sogar 24 Podcasts und YouTube-Channel, die teilgenommen haben. Alle haben 2 Fragen eingereicht, immer für einen anderen Podcast oder YouTube-Channel. Ihr könnt es alles in den Shownotes nachlesen. Und weil wir ja hier im Ulysses Hauptquartier sind mit dem Markus, machen wir immer eine 3W20-Probe, um zu gucken, welche von den vielen Fragen oder Themenvorschlägen wir nehmen. Und du darfst mal anfangen, mach mal eine 3W20-Probe.
Ich darf mal würfeln. Ich darf mir dann auch aussuchen, was meine Werte sind dazu. Ja, das sollte hingehauen haben.
In Ordnung.
Im Schnitt, wenn ich das Talent besitze, sag ich mal.
Dann gucken wir mal. Also, der Kopfkino-Cast beschenkt Stammtisch-Adventures mit Handouts, das Salz in der Rollenspielsuppe. Magst du denn Handouts?
Es hängt ganz deutlich vom Spiel ab. Also es gibt Spiele, die beruhen aus meiner Sicht unfassbar auf Handouts und die sind ohne Handouts plötzlich nur noch halb so cool. Zum Beispiel Cthulhu ist für mich eines von den Spielen, die brauchen einfach Handouts und zwar richtig, richtig viele Handouts. Ich finde aber auch, man kann es mit Handouts durchaus übertreiben, speziell wenn es darum geht, dass sie anfangen nicht lesbar zu sein, sondern nur, also wenn sie in erster Linie schön sind, dann kriege ich irgendwann tatsächlich die Krise, weil dann lenkt es mich tatsächlich eher vom Spiel ab und ich will jetzt nicht unbedingt meinen Sütterin trainieren, wenn ich ein Rollenspiel spiele, dann ist das vielleicht nicht schön handschriftlich, aber es ist für mich halt viel wichtiger, was steht da inhaltlich drin, denn das kann ich mir dann, dass das jetzt handschriftlich sein soll, kann ich mir dann eher noch herleiten. Ich mag Handouts, ich finde Handouts immer eine ganz, ganz tolle Sache. Ich gebe zu, ich selbst komme viel zu selten dazu, tatsächlich Handouts zu machen. Also es wäre mir immer lieber, wenn ich selbst Sachen schreibe, dass ich noch viel mehr dazu käme, eben Handouts zu machen. Aber ich finde das ganz toll, wenn Abenteuer eben mit Handouts kommen und es da ganz viel Material gibt, was ich gerade demnächst mir geholt habe und was ich da total beeindruckend finde, ist Freude schöner Götterfunken. Das ist einfach totaler Wahnsinn. Das ist einfach so ein richtiger Berg an Handout-Material und sowas, ja, da fahre ich schon ein bisschen drauf ab.
Ich liebe tatsächlich auch Handouts, muss ich zugeben. Mir geht's auch wie dir. Ich mag's nicht, wenn sie so überstylisch sind. Also irgendwie Sütterlin-Schrift oder selbst eine ganz krackelige Handschrift, wie meine Handschrift zum Beispiel auf dem Handout, macht die Welt nicht besser. Aber ist natürlich schon sehr atmosphärisch. Ich meine, Handouts sind cool. Ich mag ja auch Props beispielsweise. Ich erinnere mich, zum Beispiel, jetzt muss ich wieder einen Shoutout geben an Carsten Pohl, den Xule-Autoren. Der hat ja zum Beispiel so ein Kinoabenteuer geschrieben und hat es dann für uns geleitet auf einer Convention. Das ging um Kino und er hat für jeden Popcorn mitgebracht, so richtige Popcornbecher und alles drum und dran. Oder wir hatten mal, das war schon fast lapig, obwohl ich eigentlich sonst kein Laper bin irgendwie. Und er hat irgendwie so eine Pistole mitgebracht, natürlich eine Spielzeugpistole und alles, damit man das quasi auch ein bisschen nachspielen konnte und in der Hand hatte und so mal zu fühlen, wie schwer ist denn eigentlich so eine Pistole und wie fühlt denn sich eigentlich so ein komischer Gegenstand an? Das ist schon cool. Und ich bin ja bekanntermaßen so ein Taktik-Rollenspieler. Und mein Lieblings-Handouts quasi, falls es als Handout zählt, sind ja Battlemaps oder so. Oder irgendwelche Pläne, wo ich sehen kann, es wäre ganz schlau, wenn ich beim Einbruchsabenteuer durch das linke Fenster einsteige und nicht durch das rechte, weil da vielleicht keine Kamera ist. Ich liebe das total. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich spiele ja mit einer Testgruppe jeweils, die auch jetzt nach 2 Jahren noch ein bisschen unerfahren ist. Die können sich viele Sachen viel besser vorstellen, wenn sie so ein Handout vor sich haben. Und das muss jetzt nicht super stylisch sein, aber schon ein ausgedrucktes Bild von, sagen wir, einem Monster, was vielleicht nicht in der Popkultur so populär ist, dass sie es kennen könnten, hilft ungemein. Besser als jede Beschreibung ist einfach ein Bild. Und deswegen ja, pro Handouts.
Bin ich aber.
Gucken wir mal, was der zweite Würfel bei dir anzeigt. Comic-Dealer-Mini-Podcast beschenkt den Schattenläufer mit, oh, das ist eine ganz lange Frage, universelle Systeme, wie zum Beispiel Fate, oder besser für jedes Genre ein eigenes Regelwerk. Halten Allrounder, was sie versprechen, und erleichtern uns die Arbeit? Oder ist es nicht vielleicht doch einfacher, die passenden Systeme zu verwenden?
Ja und nein.
Du bist ja voll die Expertin, weil ihr habt sowohl ganz spezifische Systeme, ihr habt aber auch zum Beispiel Savage Worlds, was super toll ist übrigens, für alles.
Was ich persönlich glaube, ist, die Spielmechaniken, also die Spielsysteme als solches, können im Normalfall eine gewisse Art von Spielstil gut abbilden. Und wenn ich zum Beispiel sowas wie Savage Worlds nehme, dann ist das aus meiner Sicht perfekt für alles, was irgendwie dynamisch sein soll, was actionreich sein soll, was ein bisschen cinematisch sein soll und sowas. Dafür ist es total cool. Wenn ich jetzt aber versuche, damit etwas zu spielen, was in erster Linie simulationistisch kommen soll, dann versagt das System, weil es das nicht eben darstellen kann oder nicht gut darstellen kann. Von daher, ich mag Universalsysteme, man sollte sich aber sehr darüber bewusst sein, dass ein Universalsystem nicht wirklich bedeutet, dass es alles gut kann. Also deswegen, wenn ich mir Universalsysteme suchen würde, würde ich mir, und ich will was Simulationistisches machen, würde ich mir GURPS nehmen, dann wäre es perfekt dafür. Wenn ich was Cinematisches haben will, dann würde ich mir dafür Savage Worlds nehmen, dann aber damit funktioniert das eben auch total cool. Und entsprechend hast du im Indie-Bereich eben dann Sachen, die dann eben vor allen Dingen den narrativen Bereich in einer ganz anderen Weise abdecken können. Also von daher sollte man dann gucken, universal bedeutet nicht universal, sondern Hintergrund universal für einen gewissen Spielstil, würde ich sagen.
Du erzählst immer die ganzen Sachen, die ich schon sagen wollte, deswegen muss ich gar nicht so viel sagen, aber ich kann dir nur zustimmen. Ein praktisches Beispiel, was ich sehr oft geleitet habe, ist das erste Abenteuer von Achtung Sulu. Drei Könige heißt es, ganz genau. Und man kann das quasi mit zwei verschiedenen Universalsystemen spielen. Einmal mit Savage Worlds und einmal mit dem normalen Xulu W100-System. Und das ist ein komplett anderes Spielgefühl. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich möchte mal irgendeine Spielgruppe sehen, die mit einem W100-System dieses Abenteuer geschafft hat, ohne zu sterben. Also, wenn du mit Savage Worlds spielst, du rennst da durch mit deinem Maschinengewehr unterm Arm und noch einem Raketenwerfer auf dem anderen Arm. Easy peasy und du bist durch und hast den Spaß deines Lebens. Wenn du mit Xulu spielst, mit den Xulu-Regeln, hast du den ersten Kontakt, weil dir irgendwie eine Patrouille über den Weg läuft, du bist tot.
Nee, bin ich komplett dabei. Witzigerweise war das auch ein Abenteuer, was ich selbst auch gelesen hatte. Ich hatte damals die Sachen gebackt bei Modiphius, weil ich das einfach zu abgefahren fand, um es mir nicht wenigstens anzuschauen. Und das Drei Könige habe ich gelesen, dachte mir auch so, mit Savage Worlds kann ich das super spielen. Mit dem originären Xulu-System, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und du hast es gerade nur sehr genau auf den Punkt gebracht, was ich dazu auch gedacht habe.
Ganz generell, so aus meiner persönlichen Spielerfahrung, bin ich aber dann doch eher ein Fan von universellen Systemen. Einfach, wenn du, wie ich zum Beispiel, jetzt nicht regelmäßig spielst, sondern eher so seltener und mit EinsteigerInnen, dann ist es schon sinnvoll, wenn sie immer dasselbe haben, dasselbe Regelsystem und sich nicht immer in was Neues reinarbeiten müssen. Also ich habe ja auch zum Beispiel jetzt von euch ein paar Rätsel-Exemplare immer getestet, irgendwelche Einsteigerboxen, Pathfinder und DSA und Tales from the Loop, was ich ja total liebe. Das hat immer funktioniert, aber es war immer das erste, sagen wir mal, die erste halbe Stunde oder die erste Stunde der Spielsitzungen, wir haben ja eh nicht so viel Zeit, erstmal mit Regelerklärung draufgegangen ist. Mhm. Und wenn ich aber, zum Beispiel, jetzt, wie ich es dir vorhin schon erzählt habe, DSA mit OSR-Regeln, mit Beyond the Wall-Regeln spiele, das geht problemlos. Ob ich jetzt Pathfinder spiele mit OSR-Regeln oder spiele DSA oder spiele selbst Tales from the Loop mit einem W20-System, die wissen sofort, was sie machen müssen. Musst geringfügig irgendwas anpassen, meinetwegen. Vielleicht gibt's keine Magie in Tales from the Loop. Aber ansonsten, ich sag, hier ist es dasselbe System, W20 mit Bonus auf das und das. Können sie sofort mitspielen. Deswegen, ich bin generell so für meine Lebensrealität eher ein universeller Fan. Wenn du aber tief reinsteigen willst in die Atmosphäre, in die Welt von einem Spiel, das Alien-Rollenspiel zum Beispiel mit dieser ganzen Angstmechanik, dann musst du schon dieses spezielle Regelsystem nehmen, was das System anbietet.
Da bin ich durchaus dabei. Also es wird ja oft auch gesagt, dass System und Welt sich eben ergänzen. Und ich würde sagen, das ist auch wiederum etwas, das es zum Teil war, zum Teil wiederum nicht. Weil in einer gewissen Weise ist die Welt unabhängig vom Regelsystem. Wenn du ein Regelsystem hast, was eng an der Welt anliegt, dann können die sich durchaus aber einfach auch gegenseitig befruchten. Was aber nicht heißt, dass man die Welt nicht auch mit einem anderen Regelsystem erleben kann. Weil am Ende des Tages ist das Regelsystem immer nur eine schöne Nebensache. Das Wichtigste bei einem Rollenspiel sind immer noch die restlichen Mitspielenden, ist die Spielleitung und ist die gemeinsame Gruppenerfahrung.
Dann Plothook beschenkt Hochleveln-Podcast mit Welches sind deine liebsten Würfel und warum? Und als Bonusfrage, wie viele Würfel braucht es? Du überlegst noch, ich kann es sagen, mein allerliebster Würfel ist der echte W100, weil der einfach cool ist, das große Drachenei. Und ich glaube, mein zweitliebster Würfel ist der W4, einfach weil er auch irgendwie cool ist. Ich mag irgendwie die Würfel nach Coolness-Faktor. Und wie viele Würfel braucht es? Theoretisch, glaube ich, braucht es so viele Würfel, wie das System fordert, was du spielst. Vielleicht sogar das Doppelte. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, du hast deine normalen Spielwürfel, die du auch mal abnutzen kannst und die im Zweifelsfall mal unter die Couch kommen und du kommst nicht mehr hin. Und du hast so Poser-Würfel, in Anführungszeichen, diese richtig coolen, die vielleicht noch leuchten oder wo kleine Gummienten in das Harz eingebacken sind oder wie das heißt, um das zu zeigen, damit die Leute sehen, oh, das sind ja coole Würfel. Ich glaube, du brauchst immer doppelt so viele Würfel, wie das System verlangt. Einmal die coolen zum Zeigen und einmal die normalen zum Spielen.
Okay, da habe ich aber definitiv eine Gegenposition. Ich mag Poolsysteme, allerdings nur bis zu einem gewissen Maße. Also ab der Stelle, wo ich anfangen muss und brauche einen Eimer, um alle Würfel zu würfeln, wird es mir dann durchaus auch zu viel. Aber ich mag Poolsysteme. Und das ist für mich mehr oder weniger gleichbedeutend dann mit W6ern. Also ich mag tatsächlich die schlichte Einfachheit von klassischen sechshaltigen Würfeln. Ich mag auch durchaus, wenn die zum Beispiel spezielle Symboliken haben oder sowas, so wie das ja bei Hexen zum Beispiel der Fall ist. Oder eben auch, wenn du für Alien die Würfel benutzt, wo dann direkt markiert ist, ist das ein Erfolg, ist das kein Erfolg. Ich mag die allgemeine Mechanik, weil die für mich vor allen Dingen auch die Mathematik ein Stück weit aus dem Spiel rausnimmt. Also weil bei einem W100 ist es mir zu, ich fange an, es zu zerdenken in Wahrscheinlichkeiten. Das fällt mir immer schwieriger, je variantenreicher das dann dabei wird. Was mit mehreren W6ern und so weiter und so fort. Das kann ich zwar dann theoretisch alles auf dem Blatt Papier ausrechnen, aber ich kann es nur so in etwa sagen. Aber ich kann es halt nicht so auf den Punkt sagen, wie zum Beispiel bei einem W100-System. Und das ist mir persönlich, das gibt mir eher das Gefühl von, ja, ein bisschen unberechenbarer, was es gleichzeitig spannender irgendwie macht. Okay. Und von daher, und jetzt sage ich mal was ganz, ganz, ganz Schlimmes, weil für mich sind Würfel tatsächlich Nutzgegenstände. Ich besitze zwar jede Menge Würfel, die sich so im Laufe der Zeit angesammelt haben, und ich habe auch viele geschenkt bekommen. Manche habe ich mir dann auch geholt, weil ich gesagt habe, oh, die sehen wirklich hübsch aus. Aber an sich sind für mich Würfel da, um sie zu benutzen. Also es stört mich zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn andere Menschen meine Würfel mitbenutzen. Oder ich bin einer von diesen schlimmen Spielern, die dann einfach mal, kann ich mir mal kurz deinen ausleihen,
oh ja,
wo ich dazu Teile die Hand gebissen bekomme. Also weil Würfel für mich, also die sind halt da. So, die brauche ich, um das Spiel zu spielen. Aber die haben für mich ganz wenig so tiefe Eigenbedeutung. Deswegen, da bin ich, also ich habe gar keine Sammlung aus meinen Spielwürfeln und meinen Poserwürfeln, sondern ich habe so ein großes Glas mit Würfeln und da suche ich immer genau das raus, was ich gerade brauche dann oder irgendwie sowas. Das habe ich jetzt, glaube ich, zugegeben.
Alles gut. Fertig. Da mache ich jetzt meine erste 3W20-Probe. Okay. Stammtisch-Adventures beschenkt Drachentöter mit Eigentum am Spieltisch. Das passt ja sogar. Ab wann greift der Spielleiter oder die Spielleitung zu tief in den Charakter oder die Entscheidungen des Spielers ein? Beispielsweise empfundene Furcht. Ja, immer dann, wenn ich Dinge machen muss, die ich nicht machen will eigentlich.
Oh, ich finde das schwierig. Also es gibt durchaus Spiele, wo das ja auch Teil ein Stück weit der Idee ist. Also gerade wenn wir so in den Bereich von Horror reingehen und sowas, finde ich, ist das schwierig, wenn man das versucht, immer dann komplett zu vermeiden. Ich meine, es gibt ein paar Wege drumherum, die gewisse Sachen dann sozusagen implizieren, wie es läuft dir kalt den Rücken runter oder irgendwie sowas. Oder du merkst, wie sich dir die Nackenhaare aufstellen. Schlussendlich ist das. Dann habe ich noch nicht gesagt, du hast Angst, aber dein Körper zeigt eine Reaktion, die du ja auch überhaupt nicht unter Kontrolle hast dann dabei. Aber gerade bei sowas wie Furcht und Angst und so weiter, das sind ja auch immer Reaktionen, die wir gar nicht bewusst unter Kontrolle haben. Also das wünschen wir uns vielleicht gerne, aber je nachdem, wie die Gruppe da miteinander interagiert, ist das, glaube ich, auch, kann das okay sein oder halt auch nicht. Ich denke, das geht sehr stark in den Bereich, wo jede einzelne Gruppe sich im Vorfeld drüber unterhalten sollte, was ist für uns okay, was wollen wir, oder was ist für uns dann eben, was geht zu weit in dem Moment. Aber ich glaube, darauf gibt es keine einfache Antwort.
Ja, ich meine, das Vorgespräch ist immer wichtig. Man macht ja heutzutage immer Session Zero und sowas. Ich glaube, wo für mich die Grenze erreicht ist, ist, wenn Dinge mit meinem Charakter passieren, wo ich in Anführungszeichen nicht selber schuld bin. Also jetzt immer OSR-Kram und ich laufe auf eine Fliese und mir das Stein fällt mir auf den Kopf. Ich bin selber schuld, ich hätte ja gucken können, ob eine Fliese ist. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein urbaner Mythos ist oder ob das, was hat mir mal jemand erzählt, dass die haben, glaube ich, Warhammer gespielt. Dieses, ich glaube, Only War oder so, also wo du einen von diesen kleinen Männchen einfach nur spielst und sie musst über ein Schlachtfeld laufen und der Spielleiter hat einfach gewürfelt und wenn eine bestimmte Zahl kam, wurde die Figur von der Granate zerfetzt und war tot. Ohne dass er was machen konnte. Einfach so, weil es ist ja atmosphärisch, dass man zufällig sterben kann. Ja, es ist atmosphärisch, aber cool ist es halt nicht, wenn ich nicht schuld bin, dass meine Figur stirbt. Also ich bin ja niemand, der Probleme damit hat, wenn meine Spielfigur irgendwie stirbt. Aber ich will schon selber schuld sein. Wenn es durch meine Dummheit stirbt, alles cool. Durch puren Zufall und Willkür finde ich nicht geil.
Das passiert dir bei Rollenspielen aber durchaus, wenn du es natürlich knallhart nach Würfeln spielst, dann Soft Encounter auch durchaus gerne im Sinne sorry, erster Treffer, kritisch, tot.
aber selbst das ist ja noch ein bisschen was anderes, wenn ich irgendwie würfe, wenn ich mir entscheide irgendwie, ich springe jetzt über den großen Abgrund und nehme dafür in Kauf, W20 zu würfeln mit minus 10 oder so als Modifikator, das ist immer noch meine eigene Schuld. Aber wenn jetzt die Spielleitung einfach sagt, ich würfel jetzt, du bist tot, wenn jetzt eine 20 kommt, nein, möchte ich nicht. Ich möchte selber dumm sein.
Ich möchte selber dumm. Das ist auch mal ein Satz fürs Poesiealbum. Also, das ist, den finde ich gar nicht schlecht. Ich denke mal, allgemein hängt das zum einen sehr vom Spiel ab, was wir gerade spielen, wie man da was empfindet, beziehungsweise auch vom Abenteuer und natürlich von der Gruppe. Und ich denke mal, dass das viel auch mit Dynamik zu tun hat im Sinne von, was erwarten wir von dem Spiel? Also gerade wenn ich narrative Sachen mache, kann es durchaus sein, dass das ein Teil des Elements ist, das eben eingegriffen wird und ich muss mit Situationen dann eben leben. Wenn ich sehr gemistisch spiele, dann ist das natürlich in dem Sinne, und da kommst du, glaube ich, her, da hat das natürlich sehr viel übergriffigen Charakter dann dabei. Und ich denke, da sollte man sich im Vorfeld sehr drüber im Klaren werden, was man will. Weil, ich sag mal, knallhart, simulationistisch, ja, es kann dir passieren, dass du leider Gottes da auf eine Landmine getreten bist und passiert im Krieg. Also ist wiederum eine Frage, dass in welchen Spielstil man verfolgt, aber da sollte man sich vorher drüber im Klaren sein, sonst führt sowas ganz schnell zu völlig unnötigem Frust.
Dann habe ich hier was, das ist fast schon perfekt für dich. Hier wird zwar ein anderes Beispiel genannt, aber wenn ihr habt Aventuria im Portfolio, also passt perfekt zu euch. Und zwar Tabula Ludo beschenkt per Anhalter durch die Fantastik mit Brettspiel-Rollenspiel-Crossover. Gut oder schlecht? Und jetzt kommt das Beispiel. Gloomhaven, Regelflut und eingeschränkte Kreativität oder eine Chance, neue Spieler an Rollenspiele heranzuführen. Und ich glaube, ich fange hier mal ganz kurz an. Unabhängig von Gloomhaven. Ich habe zu Weihnachten gespielt von Dungeons & Dragons. Es gibt so ein Escape-Spiel. Ich glaube, Terror in Ivina, keine Ahnung, ich pack's in die Shownotes, keine Ahnung jetzt, wie das heißt. Und das ist eigentlich ein Escape-Spiel, aber es hat viele Elemente, die auch schon rollenspielmäßig sind. Beschreibe deine Aktion, würfel auch mal mit dem W20 und alles drum und dran. Und ich habe das mit Leuten gespielt, die noch nie Rollenspiel gespielt haben. Und die haben tatsächlich einen ersten leichten Eindruck bekommen, wie das ist, irgendwie Dinge zu beschreiben und zu sagen, was die Spielfigur macht. Das hat ganz gut funktioniert. Oder tatsächlich auch, Ja, wenn du zum Beispiel Aventuria spielst, das ist zwar ein Kartenspiel und du kannst auch kompetitiv und alles spielen, aber es ist auch schon eine Geschichte und du hast schon diese Werte und du bekommst schon so einen leichten Eindruck, aha, es gibt W20-Proben, das ist ja interessant, aha, es gibt irgendwie eine Stärkefähigkeit, aha, es gibt eine Fähigkeit Geschicklichkeit, aha, aha. Und dann ist dieser Schritt gar nicht mehr so weit von, das Spiel sagt dir jetzt, du musst nach links laufen oder du musst durch die Tür hinzu, du kannst selber entscheiden, ob du durch die Tür willst oder nach links laufen.
Kein Widerspruch. Also ich glaube, ganz wichtig eine Sache dabei ist, wir haben, wenn wir das schon lange machen, wenn wir schon lange Pen und Paper spielen, eine gewisse Vorstellung davon, wie es richtig ist. Und das an sich halte ich immer für gefährlich. Weil ich kann mich noch daran erinnern, wie das war, als ich angefangen habe, Rollenspiel zu spielen, da war Rollenspiel für mich auch nicht das, was es heute für mich ist. Sondern es hatte viel mehr noch Charakter vom Brettspiel, weil das ist das, wo ich hergekommen bin, die Vorstellung, was ich da tun kann und so weiter. Also das heißt, es war sehr viel mehr Entscheidungsbaum technisch als die große Freiheit des Seins, die wir da heute drin haben. Ich spiele meinen Charakter ganz tief. Für viele Leute ist das Charakterspielen, also im Sinne von diesen Charakter erfüllen mit sich selbst und auch gerade dem für den Charakter zu sprechen und so weiter, gar nicht das, was sie am Rollenspiel mögen. Das war schon immer so. Das wurde nur gerne eben dann irgendwann, da wurde drauf herabgeblickt. So. Also gutes Rollenspiel ist das ja nicht. Und das finde ich per se einfach immer einen schwierigen Ansatz, weil Rollenspiel sollte vor allen Dingen eins machen, nämlich Spaß machen. Und Spaß bedeutet da auch durchaus für unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen. Und ich finde, dass durchaus sowas wie Gloomhaven für viele Leute das sein kann, wo sie sagen, das ist für mich Rollenspiel. So mag ich Rollenspiel. Und dann sei das denen doch von Herzen gegönnt. Das finde ich doch total super. Also das macht ja wieder die Geschichte mit dem Spaß und der Freude anderer Menschen. Und ich finde gerade Rollenspiel muss da auch ein bisschen sich öffnen für andere Arten des Rollenspiels. Zum Beispiel sowas wie dann, wenn ich sowas wie Fiasko spiele zum Beispiel, dann ist das kein klassisches Rollenspiel, verglichen mit D&D oder dem Schwarzen Auge. Aber es ist Rollenspiel, weil ich begebe mich in eine Rolle. Wie tief ich mich da rein begebe, sollte ja auch meine Entscheidung sein. Und wie viel Entscheidungsfreiheit ich überhaupt haben möchte, sollte meine Entscheidung sein. Insofern machen viel mehr Leute Rollenspiele. Ich finde Brett-Rollenspiele dabei auch eine tolle Sache, weil das für ganz viele Menschen etwas ist, was ihnen den Weg in Rollenspiel ebnet, beziehungsweise für sie vielleicht die Tiefe an Rollenspiel ist, die sie haben wollen, was aber ihnen trotzdem die Möglichkeit gibt, viel mehr zu verstehen, wenn andere Leute sagen so, ja, wir machen das noch weiter, wir füllen da diese Rolle. Ah, ja, okay, cool, freut mich, dass es euch Spaß macht. Ja, das wäre mir persönlich ein bisschen zu anstrengend. So, zack. Aber trotzdem haben die dann plötzlich Verständnis dafür und bilden sozusagen eine Art von Verbindungsstück, dass wir einfach wieder eine größere Community sind, die nicht versucht, sich abzukaufen.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen, von, sagen wir mal, allen Starterboxen, die ich jemals gespielt habe, tatsächlich die bei absoluten Neulingen am besten angekommen ist, und das klingt eigentlich unglaublich, ist die Pathfinder 2 Starterbox. Weil eigentlich Pathfinder ist ja auch in der zweiten Edition immer noch ein bisschen kompliziert und so. Aber dadurch, dass es so einen starken Brettspielcharakter hat, weil du hast ja deine riesengroße Battlemap und dein Dungeon, wo du durch musst, und es ist schon sehr brettspielig, war das tatsächlich von allen Spielen, also von allen Einsteigerboxen, die ich bis jetzt hatte, die am besten angekommen ist.
Glaube ich. Aus genau diesen Gründen, weil halt mehr bekannte Elemente dabei sind. Und der Schritt, den Leute gehen müssen, um jetzt mit Pen und Paper anzufangen, so wie wir das seit 20 Jahren spielen, der ist halt gigantisch. Er ist gigantisch groß. Und deswegen ist es doch toll, wenn es Möglichkeiten gibt, dass Leute das eben so machen können. Auch wenn sie vielleicht den nächsten Schritt niemals machen, trotz all dem sind sie irgendwie ja dann auch gleichzeitig dann dadurch Begleiter auf diesem Weg. Ich finde das toll, dass es so viele Spiele gibt. Also auch so Sleeping Gods zum Beispiel habe ich mit meiner Mutter gespielt. Meine Mutter, die wird jetzt 70. Also von daher, die mit regulärem Pen und Paper Rollenspiel, das ist für die ein bisschen schwierig. Aber das fand sie cool. Das war das Erleben auch einer Geschichte, eines Abenteuers, ohne dass man vielleicht unbedingt jetzt zwingend da selbstständig so viel füllen muss. Das fand sie großartig.
Mein letzter Würfelwurf, den ich gerade hatte, hat mich ein bisschen ins Verderben gestürzt. Denn die Frage ist, Gruftschrecken beschenkt Nerdpapas die Top 5 der klassischen magischen Gegenstände in Dungeons & Dragons. Und ich kenne keine 5 magischen Gegenstände. Also ich weiß, es gibt irgendwie diesen Sack, wo du unendlich Zeug reinstopfen kannst.
Of Holding?
Das hört schon eigentlich schon auf bei mir. Also ich weiß, es gibt irgendwie noch den 15 Zoll, nee, nicht 15 Zoll, 15 Fuß Stock oder so, aber der ist ja nicht magisch.
10 Foot Pole.
Aber ansonsten, ich habe keine Ahnung.
Oh mein Gott, jetzt bin ich ja schon ein bisschen entsetzt, muss ich mal sagen. Okay, kommen wir mal mit Klassikern. Also auf jeden Fall erstmal ein Schwert plus 1. So, das ist ein großer Klassiker.
Ach, das würde ja auch zählen, natürlich. Ja, natürlich, das Schwert plus 1.
Schwert plus 1, ja. Das finde ich ist nochmal ein großer Klassiker. Dann natürlich die klassische Healing Potion, also der Heiltrank. Der ist auch wichtig, ja.
Das war Simples, denke ich überhaupt nicht.
Das sind so die Klassiker. Der Back of Holding ist natürlich auch großer Klassiker, also. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, jetzt muss ich gestehen. Und was gibt's da noch an Sachen, die ich persönlich ikonisch finde? Einen Ring of Protection, also ein Schutzring, der war für die Magier immer eine ganz wichtige Geschichte. Und Schriftrollen. Ich denke mal, Schriftrollen, egal was drauf ist am Ende des Tages, aber Schriftrollen waren halt auch so ein Klassiker, den man immer gefunden hat als magischer Gegenstand.
Ich habe viel zu kompliziert gedacht. Ja, das zählt ja alles tatsächlich. Okay, du darfst noch mal eine W20
tun. Ich darf noch mal?
Ja, bitte.
Ja, nice.
Okay, Schattenläufer beschenkt Mummies und Magic mit Vampire, Monster, Gegner und Spielcharaktere.
Ja.
Vampire sind so ausgelutscht, das ist wie Zombies. Vampire sind so ausgelutscht. Also irgendwie alle mögen Vampire, alle mögen Zombies, aber irgendwie... irgendwelche Supermenschen, die bei Licht sterben. Oh, weiß nicht.
Also ich stamme ja noch aus der originär aus der Zeit, da waren Vampire nur Gegner. Also da hat man die nur bekämpft, da waren das nur Gegner. Und dann kam irgendwann Vampire the Masquerade, Vampire die Maskerade, Anfang der 90er Jahre. Und dieses Spiel hat das gesamte Rollenspiel-Genre einmal komplett aufgemischt. Ich glaube, Leute, die das damals nicht miterlebt haben, können das heute kaum noch nachvollziehen. Weil da war das was ganz Eigenes, war das was sehr Besonderes. Und das war vor allen Dingen auch der erste tiefe Weg in Sachen, die halt mit mehr narrativen Spielen zu tun hatten. Also dieses, und das hatte auch was von Zeitgeist. Selbst mir fällt es heute schwer, das nachzuvollziehen, weil ich habe das wirklich viel gespielt, sehr intensiv. Ich hatte mehrere Gruppen, in denen ich das geleitet habe, die teilweise miteinander zusammenhingen und so weiter. Völliger Wahnsinn. Ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, wo ich da die Zeit für hernehmen sollte. Aber hey, man war jung genug und Zeit war billig. Insofern, mir fällt das heute schwer, das nachzuvollziehen, was mich daran so begeistert hat. Ich glaube, das hat auch was durchaus zum Beispiel mit dem Alter zu tun, den eigenen, weil in einem gewissen Abschnitt des Lebens sind wir in so einer Mischung gefangen aus, wir fühlen uns unsterblich, aber auch völlig unverstanden, haben gleichzeitig jede Menge Power-Fantasien, wissen aber nicht, wohin mit unseren negativen Gefühlen. Das heißt, das spricht dabei dann auch einfach was an. Und ich glaube, dass das mehr mit dem Alter als mit dem Ausgelutschtsein irgendwie dann dabei zu tun hat, ist meine Vermutung. Und ich glaube, dass wir inzwischen einfach in vielerlei Hinsicht da gesetzter sind, dass wir gar nicht mehr diesen Weltschmerz in dieser Weise empfinden können. Aber wenn ich mir meine Kids heute so angucke, dann dabei, boah, ich möchte auch nie wieder in der Pubertät sein. Also von daher, das steckt da, glaube ich, durchaus eben auch mit drin. Und von daher, ich finde sowohl als auch, und ich weiß, man kann tolle Abenteuer spielen, wenn man Gruppen mit Vampiren hat. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte, aber damals war das auf jeden Fall was ich sehr gerne gemacht habe. Und die eignen sich auch perfekt als Gegner, weil Vampire sind, also die sind halt durchaus sehr geeignet dazu, tolle Gegner darzustellen, einfach weil sie zum einen das Machtlevel haben, um eben einschüchternd zu sein und gleichzeitig aber auch diese Faszination mitbringen und dieses, ja, so Gentleman-Gangs dann eben darzustellen. Das haben mehr Charakter als nur Aliens zum Beispiel.
Ja, jetzt wo du es sagst, also Vampire haben schon den großen Vorteil. Ich glaube, sie sind sehr gut geeignet als Gegner für EinsteigerInnen, weil alle wissen, was Vampire sind, zumindest so grob. Und das ist ein Gegner, der stark ist, aber es ist auch ein Gegner, der in Anführungszeichen spezielle Hilfsmittel braucht, damit du ihn umbringen kannst. Also wenn jetzt ein normaler Ork kommt, dann nimmst du Keule oder Schwert, ist egal, draufgehauen ist tot. Aber Vampir, klischeemäßig, brauchst du ja Silber oder Knoblauch oder ein Kreuz oder sowas.
Flock.
Also wo du das erste Mal also wirklich auch spezielle Gegenstände für spezielle Gegner brauchst. Und ich glaube, das ist ganz gut, um den SpielerInnen, die neu einsteigen, irgendwie zu zeigen, dass man manchmal überlegen muss und nicht einfach nur draufhauen kann. Und ich finde durchaus interessant, auch wenn es als Gegner ausgelutscht ist, aber so in der Popkultur, wie weit du den Vampirbegriff fächern kannst und was du alles darstellen kannst. Also von irgendwie Twilight-Liebesvampire bis hin zu, was ich tatsächlich super liebe, ist What We Do in the Shadows, diese Disney-Plus-Serie.
Die fühlt sich auch ein bisschen an, wie wenn man heute zurückschaut auf seine Vampire-Lifezeit.
Also das finde ich schon interessant. Sagen wir, als normale Rollenspielerin, die jetzt schon ein bisschen Erfahrung hat und weiß, dass es Monster gibt, die nur mit speziellen Hilfsmitteln zu töten sind, ist der Vampir irgendwann ausgelutscht. Und es narrativ kannst du auch nicht viel damit machen. Also spätestens, wenn irgendwie, da ist ein Mod geschehen, geh mal hin und gucke und dann siehst du, der ist ein bisschen ausgesaugt, dann weißt du schon, oh ja gut, das ist ein Vampir jetzt. Da mag ich, glaube ich, lieber andere, innovativere Monster. Aber wie gesagt, für EinsteigerInnen, die das erste Mal einen übernatürlichen Gegner besiegen wollen, ja, kann man machen.
Ich sehe es gar nicht so begrenzt an der Stelle, aber das mag natürlich auch daran liegen, dass ich da aus einer Zeit noch komme, wo, wie gesagt, Vampire noch was Besonderes waren in dem Sinne. Ich habe mal einen interessanten Beitrag gesehen von Mark Ryan Hagen, der ja Vampire überhaupt entwickelt hat, der auch meinte, so von wegen, diese Monster durchlaufen immer so gewisse Prozesse, also wo sie halt so völlig unmenschlich sind und dann werden sie irgendwie faszinierend und dann werden sie im Endeffekt glorifiziert. Das ist ja auch genau das, was Vampire eben durchlaufen haben. Und das haben ja ganz viele dieser klassischen Monster, die dann irgendwie was, auch was Positives angedichtet bekommen und dann werden die zu den Protagonisten dann in Geschichten und so weiter. iZombie hat das ja genauso gemacht in dem Sinne. Also auch mit Zombies und das hätte ich nicht vermutet, dass das auch da funktioniert, aber es funktioniert. Insofern ist es natürlich so, dass die, glaube ich, sich erstmal wieder ein bisschen abkühlen müssen von dieser Benutzung, bis sie wieder sozusagen ein bisschen ihren ursprünglichen Charakter wieder kriegen. Aber diejenigen von euch, die ein bisschen sowas klassisches Vampiriges suchen, also mit so Fragen, warum waren die eigentlich mal so fürchterlich und gruselig, hier empfehle ich einfach mal, sich noch Nosferatu aus den 30ern anzugucken mit Max Schreck. Ich finde, das kann einem durchaus auch mal wieder beibringen, dass Vampire nicht nur, sagen wir mal, eher so klare Abziehbilder sind, sondern dass sie einfach vor allen Dingen auch was echt, echt Gruseliges haben.
Und für die Jüngeren unter euch, dieses Jahr kommt noch eine Neuverfilmung tatsächlich von Nosferatu. Schauen wir mal, wie das wird. Frostcast-Wintersturm beschenkt Plothook mit Weihnachten, Ostern, Halloween. Thema Feiertage. Und das ist im Rollenspiel tatsächlich eine interessante, aber auch eine schwierige Sache. Ich glaube, Feiertage gehören dazu, damit ein Setting runder wirkt und damit das einfach glaubwürdig ist. Egal, ob es eine Fantasy-Welt ist oder eine Science-Fiction-Welt, bestimmt gibt es da irgendeinen Feiertag oder mehrere Feiertage. Ich persönlich habe nur Probleme damit, wenn du quasi realweltliche Feiertage überträgst in Fantasy-Setting. Also zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so tief drin in DSA wie du beispielsweise, aber sagen wir, wenn jetzt ein christliches Fest wie Ostern bei DSA wäre, fände ich das irgendwie seltsam, weil es ja irgendwie kein Christentum bei DSA gibt. Aber ein normales Fest, geil, wir feiern die Sommersonnenwende oder sowas. Klar, warum nicht?
Ich denke mal, es hängt auch da wiederum A vom Setting ab, wie du es schon gesagt hast. Also bei Hexen zum Beispiel ist es ja so, dass wir die normale Welt natürlich fantastisch modifiziert haben. Wo du natürlich dann Feste hast wie Weihnachten, wie Halloween, wie Ostern und sowas. Und da machen wir ja durchaus auch dann gerne eben passend Streams dazu, weil sich das natürlich in irgendeiner Weise anbietet dann. Und das ist ein bisschen auch wie in Film und Fernsehen, weil wie viele Filme gibt es zu Halloween? Warte mal, da gibt es eine ganze Filmserie, jetzt würde ich mir sagen lassen. Oder eben auch Weihnachten in 357 Kategorien. Interessanterweise dann meistens irgendwelche Horrorfilme. Wenig zu Ostern, wenn ich so drüber nachdenke. Na gut, das ist schließlich auch hoher christlicher Feiertag. Also von daher, vielleicht hat man sich da zurückgehalten, aber es gibt auch in dem Sinne nicht so richtig viel her, weil mit Ostern schreckliche Hasenanfälle oder sowas, weiß ich nicht. Also und für Fantasy-Welten bin ich voll bei dir. Kann man durchaus eben auch schöne Abenteuer, finde ich, schreiben, die sich dann damit mit den vorhandenen Feiertagen beschäftigen. Also wenn wir zum Beispiel das Schwarze Auge nehmen, so die namenlosen Tage sind ja auch ein ganz klassisches Ding, also wo du eben auch tolle Abenteuer drin unterbringen kannst, die damit dann eben die spielen.
Dann haben wir Nerd ist ihr Hobby, beschenkt Gruftschrecken mit Game Recognize Game. Was bewunderst du bei anderen Spielenden und Spielleitungen? Und ich kann es ganz kurz machen, weil ich glaube, ich das immer sage, wenn mich jemand fragt, so Spielende oder Spielleitungen, die so theatermäßig spielen können, also Stimme vorstellen und Dinge, die ich nicht kann, bewundere ich, und ich kann kein Theaterkrams. Also schon wenn Elea irgendwie mit mir manchmal Rollen spielt, sich erbarmt quasi und mich an ihren Tisch ranlässt und sie dann ihr super Lab-Fähigkeiten rausholt, ich bin völlig beeindruckt und denke mir so, oh, warum kann ich das nicht?
Also ich finde auch, also alles, was irgendwie so in das tiefe Charakterspiel, dieses Theaterhafte dann reingeht, finde ich auch großartig. Also da freue ich mich immer drüber, weil das einfach viel Atmosphäre am Tisch erzeugt. Was ich darüber hinaus noch total cool finde, ist, wenn ich bin weit über 90% Spielleitung. Es passiert ganz selten, dass ich mal was spiele.
Ja, ich auch.
Insofern bewundere ich dann vor allen Dingen das von Spielerseite. Wenn du Spieler hast, die dazu in der Lage sind, eine coole Story zu erschaffen, auch auf Kosten ihres eigenen Charakters. Und zwar ohne, dass das auch so umschlägt. Weil es gibt ja auch teilweise Spieler, die wo du das Gefühl hast, so von wegen, okay, da geht's nur darum, den eigenen Charakter irgendwie dann dabei zu quälen. Das kann auch ein bisschen viel werden. Sondern wenn das genau dieses schöne Maß trifft, Da wird auch dann mal tatsächlich der Charakter gespielt, weil es eine wundervolle Szene dann ergibt, auch wenn das bedeutet, dass der eigene Charakter gerade eben dann echt scheiße dran ist und dass man damit nicht gewinnt, was immer das beim Rollenspiel hat. Weil dadurch gewinnen alle, weil es nämlich dann zu einem sehr, sehr beeindruckenden Spielerlebnis für alle werden.
Ich glaube, wo ich gerade bei Lea bin, ich glaube, ich bewundere auch, wenn man sich so richtig tief rein vorsetzen kann in den Charakter. Also für mich ist es eine Spielfigur. Mein Charakter ist eine Spielfigur, um Probleme zu lösen, Rätsel zu lösen oder Kämpfe zu lösen. Elia hat mir auch schon erzählt, irgendwie, dass sie so into it war, dass sie geweint hat am Ende irgendwie, wenn der Charakter gestorben ist. Das finde ich total toll, dass sie das kann. Ich könnte das überhaupt nicht. Also es ist für mich eine Spielfigur. Punkt. Und jetzt werden ganz viele HörerInnen wieder sagen, nein, du spielst falsch. Liebe Grüße an Ralf Sandfuchs.
Du spielst nicht falsch, du spielst dein Spiel.
Dann die letzte 3W20-Probe und dann haben wir es schon geschafft. Oh, 1, 2, 3, sehr gut. Okay, dann fangen wir mal an. Zeitiger beschenkt die Schwafelhelden mit: Wie müsste künstliche Intelligenz ausgestaltet sein, um unter anderem in der Kreativszene akzeptabel zu sein?
Oh mein Gott. Boah. Ich weiß gar nicht, ob es darauf eine richtig gute Antwort gibt, um ehrlich zu sein. Ich finde, alles, was gerade sich rund um diese KI-Sachen dreht, ist etwas, was weit über die Frage Kreativszene oder so hinausgeht. Und ich würde es auf keinen Fall darauf beschränken wollen, weil das würde der Sache aus meiner Sicht überhaupt nicht gerecht werden. Da reden wir vor allen Dingen von einer kulturellen Geschichte und von einer gesellschaftlichen Geschichte. Da reden wir von einer Veränderung, die auf so tiefen Ebenen passiert. Da geht es nicht nur in Anführungsstrichen um Jobs in einem Bereich oder in vielen Bereichen, sondern da geht es um die Frage, was wollen wir als Gesellschaft, als Volk, als Menschheit sein? Und das würde ich nicht auf einer niedrigeren Ebene beantworten wollen.
Ich glaube, ich versuche es mal zumindest ein bisschen niedriger zu beantworten. Ich glaube, das große Problem, warum es in der Kreativszene ja nicht akzeptiert wird, ist, dass ja quasi so der künstlerische Wert geklaut wird. Also die KI wird ja genommen und nimmt irgendwie Werke von den Kreativen, um damit zu trainieren, damit sie dann selber was erstellen kann. Und wenn es nicht irgendwie die Dinger klauen würde, sondern sagen wir mal, du lizenzierst quasi, darf ich deine Werke nehmen zum Trainieren für meine KI, und jedes Mal, wenn quasi auf deiner Kunst was entsteht, dann kriegst du so und so viel Geld. Wie das Spotify-Modell irgendwie mit der Musik für die MusikerInnen. Ich glaube dann, also wenn die Kreativszene nicht arbeitslos werden würde oder zumindest ein bisschen Geld damit verdienen würde, würde es bestimmt ein paar geben, die sagen würden, okay, ChatGPT oder so, hier, nimm meine 3 Bilder und dafür kriege ich ein bisschen Geld, wenn mal was damit gemacht wird.
Das können wir jetzt noch eine Weile weiterführen, weil tatsächlich hast du ja schon solche Ansätze bei Sachen wie Firefly von Adobe, die das genauso machen, aber das führt nicht dazu, dass das, glaube ich, zu. Also da sind wir mehr in der Frage auch von rechtlichen Gestaltungssachen. Wobei das natürlich insgesamt, wie gesagt, dann. Es ist wie bei vielen Dingen, wenn die mal da sind, gehen die nicht einfach wieder weg. Und wir müssen uns als, wie gesagt, als Gesellschaft, als Weltgesellschaft damit beschäftigen, was wir eben aus der Sache machen. Und dem werden wir uns auch nicht beliebig entziehen können, befürchte ich mal. Und wie gesagt, da hängen unglaublich viele Fragen mit dran. Das ist ja auch durchaus ein Thema, mit das wir uns auch natürlich einfach ansehen müssen. Gar keine Frage. Und ich glaube, das wird noch viel, viel, viel Auswirkungen haben auf sehr viel mehr Lebensbereiche als nur die Frage Text oder Bild.
Dann Schwafelhelden beschenkt 3W6 mit: Ist digitales Pen and Paper, also Discord, Dungeons & Dragons Beyond, noch Pen and Paper? Geht dabei was verloren oder ist es sogar besser? Was sind die Vor- und Nachteile davon? Und da ich das ja auch schon gemacht habe, du bist ja Experte, du darfst gleich was sagen. Ich bin nur der Laie, der es mal ausprobiert hat. Ich glaube, die großen Vorteile davon sind, meine Freunde zum Beispiel, meine Schulfreunde, die auch Rollenspiel spielen, sind ganz, ganz, ganz weit weg von mir. Und dass ich mit denen jetzt einfach so spielen kann, über Discord irgendwie, das ist ein großer Vorteil. Also, ich wohne in der bayerischen Provinz und es ist jetzt nicht immer ganz so einfach, irgendwie Interessierte zu finden. Und Leute, wo ich weiß, die mögen das, mit denen spielen zu können, auch wenn, ich glaube, beide sind 5 Stunden Autofahrt weg, Stefan, Clemens und so. Das ist schon ein Vorteil. Ein großer, großer Vorteil. Und der Nachteil ist, Ja, ist natürlich nicht so geil, irgendwie am Tisch zu sitzen und Chips zu essen, aber Hauptsache spielen.
Ich würde mal sagen, es ist vor allen Dingen eins, es ist nämlich anders. Und wenn die Idee von Virtual Tabletops, egal in welcher Form, oder eben Discord, was ja schlussendlich alles irgendwie eine und dieselbe Idee ist, sollte nicht sein, dass man versucht, das zu emulieren, was eben am Tisch passiert. Weil es ein anderes Spiel ist und dieses Spiel bringt auch seine Vorteile mit sich, wenn man es entsprechend auch benutzt. Weil der Vorteil ist zum Beispiel, Dinge können da selbst rechnen. Das heißt, Leute müssen sich Sachen gar nicht merken. Das heißt, das passiert automatisch. Es entstehen dadurch keine Fehler in dem Sinne. Man kann vielleicht auch sehr viel leichter einen Tisch auf- und wieder abbauen. Man kann sehr viel leichter mit Bildmaterial arbeiten, weil man das dann nicht dauernd ausdrucken muss. Und das ist auch gut für die Umwelt, weil man es eben tatsächlich nicht braucht. Das heißt, es entsteht viel weniger Müll. Vielleicht auch durch die weniger gegessenen Chipstüten. Wer weiß das genau. Also von daher, oder man kann sich geheime Nachrichten schicken, ohne dass der Rest der Gruppe irgendwie da dabei guckt oder solche Sachen. Also da gehen einige Sachen. Da sind auch durchaus zum Teil Vorteile eben mit drin, die auch noch gar nicht fertig sind. Weil je nachdem, wie weit das geht mit Sachen, die jetzt ja auch in Mache sind, die sich entwickeln mit Abenteuern, die dann eben mit passender Musik noch unterlegt sind und dem entsprechenden Ambiente, wo man Sachen sieht, wo das so halb dann schon in so filmartigen Charakter reingeht und sowas. Das sind Sachen, die könnte man so am Tisch nicht darstellen. Beziehungsweise, wenn man das am Tisch versucht, dann steht dann irgendwie der Spielleiter neben dem großen Monitor und da mit der Hand drauf rum. Auf der anderen Seite kann man natürlich gewisse Sachen nicht machen, wie zum Beispiel das, ich persönlich finde immer noch, dass das Rollenspiel sehr davon profitiert, wenn wir zusammen am Tisch sitzen, weil ich viel besser kommunizieren kann. Ich kann Körpersprache lesen, ich kann die gesamte Mimik viel besser sehen und der gesamte Ausdruck auch selbst so Sachen wie Stimmlage und so weiter kommt am Ende des Tages einfach besser rüber, wenn wir gemeinsam in einem Raum sitzen und es entsteht so eine ganz eigene Form von Magie. Ist das besser? Geschmackssache. Es ist auf jeden Fall anders. Und von daher würde ich auch da wieder sagen, sind wir doch froh, dass sich mehr Sachen eröffnen und versuchen es nicht wieder klein zu machen. Das finde ich immer schlecht, zu versuchen, dass man das Ganze klein macht, weil nur das ist richtig, muss ich einfach sagen. So, vielleicht ist das so vor allen Dingen richtig für euch, für dich, für deine Gruppe oder deinen Spielstil. Und das ist völlig okay. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber lass es uns so weit wie möglich öffnen für auch andere Leute, weil wenn die sagen, ey, wir haben total Spaß dran, das ist genau das, was wir wollen. Ja, mega, dann freu dich mit ihnen, ohne dass du gleich sagen musst, ja, ich stell mein Spiel um. Das ist ja nicht dasselbe.
Ich glaube, noch ein großer Vorteil ist, wenn du online spielst, hast du eine viel größere Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Also selbst wenn du zum Beispiel eine lokale Rollenspielgruppe hast und einen lokalen Rollenspielverein, dann sind die vielleicht festgelegt, wir spielen nur D&D, wir spielen nur DSA oder so. Wenn du jetzt ein super obskures Indie-Rollenspiel spielen willst, findest du vielleicht niemanden. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, deutschlandweit, europaweit suchst online, tippst du irgendwie bei Facebook-Gruppe ein, ich möchte dieses Indie-Spiel spielen, hat jemand Lust? Da finden sich immer drei Leute oder so, mit denen du mal das ausprobieren kannst. Also ich glaube, du kannst einfach viel mehr machen. Es hat viel mehr Vorteile als Nachteile.
Ja, also es ist, und wie gesagt, es ist vor allen Dingen anders.
Die letzte Frage können wir sogar recht kurz abhandeln, weil ich muss gar nichts sagen, denn das war eine Frage, die wurde uns gestellt und unter anderem mit Thomas Michalski haben wir sie schon ganz ausführlich besprochen. Also brauchen wir bloß noch deine Meinung. Und zwar 3W6 beschenkt den nerdigen Univo von Trash Talk, also uns mit dem Erfolg des Dungeons & Dragons Films, Baldur's Gate 3 und Critical Role. Wie sieht die Medienzukunft für Rollenspiele aus?
Wow, okay, das ist auch mal eine umfassende Frage an der Stelle.
Wir haben auch eine ganze Folge vollgekriegt damit.
Das kann ich mir vorstellen. Also, um jetzt nicht noch eine ganze Folge damit zu füllen. Zum einen, leider war der D&D-Film gar nicht so erfolgreich.
Leider nicht, aber er war gut.
Er war ein toller Film. Das war wirklich ein sehenswerter Popcorn-Kinofilm.
Wobei er soll wohl im Streaming ganz gut performt haben, deswegen immer noch überlegt wird, vielleicht doch noch einen zweiten Teil zu bringen.
Fände ich super.
Ich auch.
Weil das steigert natürlich die Chance, dass wir noch viel, viel mehr Rollenspielmaterial irgendwie auch auf in Film und Fernsehen sehen. Ich glaube, das, was Critical Role vor allen Dingen gemacht hat, lässt sich überhaupt nicht überbewerten. Ich denke, die gesamte Rollenspiellandschaft heute wäre nicht ansatzweise das, was sie ist, ohne Critical Role. Critical Role hat, glaube ich, so viel positiven Beitrag wie sonst nichts geleistet an der Stelle. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist aber nicht identisch mit zwingend Erfolg von dem Film oder anderen Multimedia-Angeboten, sondern das ist wiederum auch dann die Frage mit zum richtigen Zeitpunkt, das richtige Format und so weiter und so fort. Und das hat vor allen Dingen eine ganze neue Generation an SpielerInnen mit ins Rollenspiel gebracht, für die Rollenspiel aber auch was ganz anderes ist. Also sprich, für die ist Rollenspiel eher ein Konsumgut im Sinne von nicht selbst agieren. Und ich glaube, dass das eine ganz andere Denke ist als das, was wir haben. Wir haben so die Rollenspiel ist etwas, was man macht. Für die Leute ist das viel etwas, was man konsumiert. Nichtsdestotrotz sind das für mich auch Leute, die Spaß am Rollenspiel haben. Und das finde ich eine tolle Sache, weil das steigert alles Mögliche. Und wenn es nur die Akzeptanz ist von Rollenspielen und einfach dieses sich in andere Menschen reinversetzen, das nennt sich in anderem Sprachgebrauch dann durchaus auch dann Empathie. Und ich denke, davon kann diese Welt sowieso viel mehr gebrauchen. Und allein dafür ist es mit Sicherheit eine hilfreiche Geschichte. Baldur's Gate 3 ist, da bin ich mir nicht sicher, wie die Auswirkungen sein werden. Einfach weil es hat natürlich das Potenzial, ganz viele Leute dann eben vom Computerspiel dann auch ins Rollenspiel zu ziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch vor allen Dingen erstmal eins, nämlich ein Computerspiel. Und ich glaube, ganz viele Leute, die das spielen, konsumieren das auch am Ende des Tages als Computerspiel. Weil die Computerspiele einfach dann dir auch etwas anderes bieten, als dir das vielleicht als Pen und Paper geboten werden kann. Das ist dieselbe Welt, das ist derselbe Hintergrund, aber das ist deswegen nicht zwingend dasselbe Gefühl. Und von daher bin ich mir da nicht sicher, wie weit sozusagen die Conversion Rate geht diesbezüglich. Ich kann mir eher vorstellen, dass du dann Leute hast, die sagen so, ich lese einen Roman zu dem Ganzen oder ich gucke mir den D&D-Film an oder ich spiele vielleicht auch noch ein D&D-Brettspiel. Wie sehr ich dann aber direkt sage, ich gehe zum Pen und Paper, ich glaube, das ist ein weiter Sprung, weil das eine kann ich halt mit viel Visuals und so weiter und so fort eben auch spielen, konsumieren. Für das andere muss ich halt noch unglaublich viel mehr machen. Das ist halt doch ein anderes Gefühl.
Und dann haben wir es schon geschafft. Wir haben ein Viertel aller Fragen durch. Das war der Plan und wir sind auch gut in der Zeit gewesen. Und ich danke dir, dass du sogar für zwei Folgen heute Zeit hattest, denn man muss es ja sagen, wir haben zwei Folgen am Stück aufgenommen und vielen, vielen, vielen Dank und mal gucken, wie es weitergeht.
Lieben Dank, Philipp, dass ich hier sein durfte. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin, wie ich das auch bei der letzten Folge schon gesagt habe, total gespannt auf euer Feedback. Und zum anderen ist es natürlich wichtig, dass ihr das hier total positiv bewertet, weil der Philipp leistet unglaublich viel positive Arbeit für diese Szene und das sollte mit ganz vielen 5-Sterne-Rezis belohnt werden.
Dankeschön und auf Wiedersehen.
Nice. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Mir auch. Sehr gut. Mal die Aufnahme aus. Kommen wir noch ein cooles Foto von uns.
Ja, so, und dann bin ich auch schon wieder in meinem nächsten. Also von daher, wir haben die 4 Stunden echt voll gekriegt, Baby. Respekt.